Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Am Mikrofon ist Annemarie Stoltenberg und ich begrüße heute herzlich Florian Iljes, Autor zahlreicher, sehr erfolgreicher Bücher. Das fing schon mit Generation Golf an. Er ist ein innovativer Journalist, man kann es nicht anders sagen. Und zurzeit noch Geschäftsführer des Kunstauktionshauses Griesebach. Und ab 2019 wird er die verlegerische Leitung des Rowohlt Verlages übernehmen. Werden Sie das zurzeit eigentlich häufig gefragt, ob Sie noch in die Villa Griesebach zur Arbeit gehen?
Ja, das werde ich gefragt, weil natürlich die Berichterstattung über meine künftige Arbeit so viel Raum einnimmt. Aber ich bin zurzeit noch in der Villa Griesebach in Berlin und kümmere mich gerade um die anstehenden Auktionen.
Also viel Arbeit zurzeit.
Ja, viel Arbeit. Die Arbeit, die ich in den letzten Jahren mit großer Leidenschaft und Freude gemacht habe. 19. Jahrhundert, zeitgenössische Kunst, die Auktionen bereiten wir gerade vor. Und da bin ich sozusagen noch mitten in dieser Arbeit und die Zukunft, die fängt im Januar an.
Der Anlass, dass wir uns heute treffen, ist gar nicht die anstehende verlegerische Leitung des Rowohlt Verlages oder eine anstehende Auktion, sondern es ist auch ein neues Buch erschienen, noch einmal 1913, diesmal mit dem Titel, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Heißt das, Sie hatten ganz viel Stoff, der nicht in die erste Ausgabe 1913 reingepasst hat, oder sind Sie noch einmal eingestiegen?
Mich reizt es ja immer, Dinge zu tun, die man eigentlich auf keinen Fall tun kann. Das hat mit Generation Golf angefangen, ein Buch zu schreiben über eine Generation, die eigentlich nichts erlebt hat, die damals sehr bespottet wurde von Joschka Fischer oder anderen, die sich so viel hielten auf ihre belebte Biografie. Und das war natürlich damals eine Trotzreaktion zu sagen, ja auch genau, weil wir nichts erlebt haben, wir in unserer scheinbar so belanglosen Generation. Deswegen schreibe ich darüber und versuche es auch in einer Sprache, die der eines FAZ-Redakteurs, der ich damals war, eigentlich nicht angemessen ist, so ein bisschen bewusst runtergefahrene, leichte Sprache. Das ist was, was mich immer wieder reizt, zu sagen, man versucht etwas, was man eigentlich nicht tun dürfte. Und was man wirklich nicht tun darf, ist nochmal über dasselbe Thema schreiben. Und das genau mache ich jetzt, weil ich hatte sehr, sehr viele Fragen, ob ich nicht über 1914 schreiben wollte, über 1932, über 1989 und über all die anderen vielen, vielen Jahre des 20. Jahrhunderts etwa, die eine große Rolle gespielt haben. Und mich hat genau jetzt das gereizt, noch einmal auf dasselbe zu schauen, 6 Jahre später, weil ich so viel in den letzten Jahren gefunden hatte, was für mich zentral war, noch einmal in denselben Zusammenhang zu bringen. Es sind einfach in den letzten Jahren durch viele, viele neue Bücher, durch neue Recherchen von mir, aber auch durch die Explosion des Wissens im Internet von alten Zeitschriften aus dieser Zeit so viel mehr Fakten verfügbar über dieses Jahr, dass ich das Gefühl hatte, deswegen auch dieser dringliche Titel, was ich unbedingt noch erzählen wollte, das muss ich unbedingt noch erzählen. Und die Menschen, die das erste Buch gelesen hatten und die mir das Schönste geschrieben haben, was man als Autor hören kann, nämlich, ich war so traurig, als es aufgehört hat. Für die jedenfalls geht es jetzt einfach weiter und deswegen ist es auch sozusagen derselbe Aufbau, dieselbe Struktur wieder in den 12 Monaten und einfach wieder noch einmal 250 neue Seiten, einfach mit neuen Geschichten aus diesem Jahr. Und nach dieser Lektüre, nach den beiden Bänden, also nach 500 Seiten, glaube ich, hat man ein ziemlich präzises Bild, was dieses Jahr zum wahrscheinlich doch kulturell aufregendsten des 20. Jahrhunderts gemacht hat.
Wir werden vielleicht noch ein bisschen weiter sprechen über dieses magische Jahr 1913 und die vielen Persönlichkeiten, die vielen Menschen, die darin vorkommen, Orte, die Sie beschrieben haben. Sie haben sich Musik gewünscht für unsere Sendung, zum Beispiel Robert Schumanns Kreisleriana. Eine Passage daraus hören wir jetzt gespielt von Wilhelm Kempff. Den hatten Sie sich ausdrücklich gewünscht. Warum Wilhelm Kempff?
Weil ich, anders als in der Kunst oder in der Literatur, bin ich in der Musik ein stiller Bewunderer, einer, der nur alle, die darüber schreiben und sprechen können, mit hohem Respekt begegnet, weil ich das selber gar nicht kann. Da bin ich wirklich ein passiv Genießender. Und ich habe das Glück, Freunde zu haben, die sich sehr gut auskennen in der Musik und die mir die Freude machen, mir dann das zu empfehlen oder zu schenken, von dem sie sagen, das ist das Beste, das ist der beste Interpret. Wenn du Schumann hören willst, dann bitte Wilhelm Kempf. Und das ist in diesem Fall Moritz von Uslar gewesen, der ja auch in dieser Sendung schon Gast war. Ihm verdanke ich dieses Geschenk und ich bin sehr glücklich damit und höre es immer und immer wieder.
Zu Gast bei Klassik à la carte ist heute Florian Iljes, der sich diese Kreisleriana gewünscht hat, von Robert Schumann, gespielt von Wilhelm Kempf. Anlass unseres Treffens heute ist ein neues Buch, 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Auf dem Umschlag findet sich eine Farbfotografie und wir sind es so sehr gewöhnt, trainiert, Bilder aus dieser Zeit in Schwarz-Weiß zu sehen, dass man einen Moment tatsächlich stutzt. Warum ein Farbfoto? Und Sie erklären das im Buch, dass es ein Fotograf war, der 1913 dieses Foto gemacht hat. Erzählen Sie über diese ersten Farbfotografien.
Ja, das ist für mich schon beim ersten Buch ganz zentral gewesen. Es ist derselbe Fotograf, interessanterweise, der auch auf dem Cover vom ersten 1913 ist. Diese weißen Figuren, die da in einen Wolkenhimmel hineinlaufen, das ist Heinrich Kühn. Ein Fotograf, der Name sagt es schon, der sehr kühne Dinge tat, eben mit Farbe experimentierte, mit Farbfotografie. Das war damals ein hochkompliziertes, aufwendiges Verfahren, kann man sich vorstellen, vor dem Ersten Weltkrieg, der sozusagen Autochrome, so nannten sie sich, herstellte. Und die armen Kinder mussten immer Kleidung in den Farben tragen, die das Fotopapier dann auch wiedergab. Und deswegen sieht man auch auf dem Foto die Lotte und die Edeltrude, das sind seine beiden Töchter. Die Töchter Kühn, die eine muss ein rotes Gewand tragen und die anderen ein grünes. Und der Sohn muss immer blaue Gewänder tragen, weil das eben die Primärfarben sind, die sich dann wiedergeben ließen. Man sieht, es war damals nicht einfach, wenn man Sohn eines oder Kind eines Fotografen war. Da war man Teil des Kunstprojekts. Und für mich ist das einfach so zentral, weil sich durch die Farbfotografie für mich die Unmittelbarkeit des Jahres so ausdrückt, die Nähe, die Gegenwärtigkeit. Das Schwarz-Weiße hilft uns, und die Dinge sehr entrückt wahrzunehmen, mit einer riesigen Distanz. Aber mir scheint, wenn man das Jahr 1913 plötzlich in Farbe sieht, und zwar real in Farbe, nicht nachkoloriert, sondern 1913 bereits in Farbe fotografiert, dass man plötzlich spürt, oh Gott, das berührt mich. Ja, da ist ja sozusagen eine ganz, ganz direkte Linie zu mir, zu meinem Leben. Und was mich dann in diesem Fall noch so besonders berührt, sind diese Gesichter dieser zwei Kinder, die wirklich wirken, als seien sie von heute.
Sie rücken ja auch den Menschen, die auftauchen in Ihrem Buch, auf erstaunliche Weise näher. Tilla Durieux, Else Lasker-Schüler oder, was mich sehr bewegt hat, ist, wie Sie Kafka beschreiben. Da heißt es in Ihrem Text, Kafka, dieses so notdürftig von einem barmherzigen Gott aus abertausenden Nervenenden zusammengebastelte Wesen. Besser kann man Kafka, glaube ich, nicht beschreiben. Wenn Sie sich für einen Moment vorstellen, ein Mensch wie Franz Kafka, heute, würde der überhaupt in der heutigen Verlagsszene einen Verleger finden? Die Autoren heute müssen üblicherweise so eine Ochsentour machen mit Preisen, um die sie sich bewerben. Sie müssen fit genug sein, in den Medien aufzutreten, sich selber zu verkaufen, zu präsentieren. Sie müssen Interviews geben können, sie müssen auf Tournee gehen können. Das ist alles anstrengend, das braucht ein robustes Wesen. Glauben Sie, ein Verleger hätte sich auf Kafka eingelassen heute?
Ich hoffe es natürlich, weil es immer wieder diesen Typus des Schriftstellers gibt, seit es Schriftsteller gibt, der aus diesen zusammengefügten, losen Nervenenden verfügt. Aber ich glaube, der barmherzige Gott, der diesen Kafka zusammengefügt hat, der war auch so barmherzig, ihn nicht ins 21. Jahrhundert zu stellen, weil ich sicherlich denke, dass er vollkommen überfordert gewesen wäre, sein Leben in Instagram darzustellen oder sich in dieser ihn sicherlich vollkommen überfordernden Gegenwart behaupten zu müssen. Aber ich glaube, die Gegenwart des Jahres 1913 war überfordernd genug für diesen Kafka und für viele andere, weil diese Beschleunigung, die wir heute erleben, mit der wir als Realität heute umgehen in jedem Lebensbereich, die fing damals an. Und ich denke, dass diese, wenn ein Auto anfängt, plötzlich von 0 auf 100 zu starten, dann ist es ein besonders verstörender Moment. Und so wirkt es eigentlich für die ganze Kultur, für die ganze Geschichte, dass in diesen Jahren 1912, 1913 die Moderne aufs Gaspedal drückt und zwar einmal komplett durchdrückt und man eine ungeheure Beschleunigung erfährt. Und das wirft solche Figuren, solche sensiblen Figuren wie Kafka erstmal zurück in den Sitz.
Trauen Sie sich zu, als Verleger ein Gespür zu haben für einen Autor, in dem so viel steckt, über den sich noch Jahrzehnte, Jahrhunderte später Menschen beugen und nicht müde werden, das enträtseln zu wollen?
Das ist natürlich die größte Kunst, das zu erspüren, was gerade jemand wie Kafka, der es immer wieder verborgen hat, oder der ist andere Figur, Gottfried Benn aus dieser Zeit, der in seinen Briefen an die Verleger das Mitgeschickte immer besonders schlecht machte, damit man es ja nicht druckte. Also dieser Gestus, dieser Abwehrgestus, den viele der größten Schriftsteller haben, aber eben auch viele der nicht größten Schriftsteller. Deswegen der Abwehrgestus alleine reicht nicht aus, auch nicht der Zustand des Vergessenseins, der ist manchmal der Ausweis von großer Meisterschaft und manchmal nicht. Ich glaube, das ist einfach eine Frage des Gespürs, des Textelesens, des Hineinversetzens. Das ist etwas, was ich seit 25 Jahren mache natürlich, was ich bei der FAZ, bei der Zeit immer versucht habe, aus Manuskripten von Journalisten, aus Büchern herauszulesen. Ist hier etwas Besonderes? Ist hier eine Stimme zu hören, die in einer Tonlage singt, die wir nicht kennen, in einer Tonlage singt, die ganz eigen ist? Das kann manchmal eine besonders stille Tonlage sein, das kann manchmal auch eine sehr laute sein. Also das ist etwas, auf was ich seit sehr, sehr langer Zeit ungeheuer genau schaue, weil mich das reizt. Ich möchte immer wieder überrascht werden von einer neuen Stimme, die eine neue Fähigkeit besitzt, die Gegenwart auf ihre Weise zu erzählen. Und deswegen freue ich mich dann natürlich auch sehr drauf, meine Ohren und meine Sinne ganz auf dieses Entdecken und auf dieses Finden konzentrieren zu können.
Es gehört dann noch ein bisschen mehr dazu, nicht nur die Autoren, die gefunden werden müssen, sondern auch die, die gepflegt werden müssen. Man las ja, dass etliche der Rowohlt-Autoren empört waren darüber, dass Barbara Laukwitz das nicht mehr weitermachen soll, dass sie da die verlegerische Leitung übernehmen. Wie war das für Sie, damit umzugehen, mit diesem Protest, mit diesem Wutschrei vieler Autoren?
Ich verstehe völlig, dass Sie gerne von mir da nähere Auskünfte zu erhalten würden. Aber ich habe es für mich so entschieden, dass ich jetzt sehr intensive Gespräche führe mit den Autorinnen, mit den Autoren, mit den Mitarbeitern im Verlag, wenn es mir meine Arbeit jetzt ermöglicht bei Griesebach gerade. Und dass ich dann im neuen Jahr, wenn ich wirklich meine Position angetreten habe, auch gerne öffentlich darüber spreche. Aber im Moment suche ich einfach das Gespräch mit denen, die wichtig sind für mich jetzt im Moment und um da in Ruhe über die Sachen und über die Fragen, die anstehen, zu sprechen. Deswegen muss ich Sie sehr enttäuschen, dass ich auch Ihnen gegenüber, so charmant Sie auch fragen, leider nicht mehr sagen kann.
Aber darüber sprechen klingt so einfach, aber nach einem sehr vernünftigen Plan?
Natürlich nach einem sehr vernünftigen Plan. Der Plan ist einfach zu versuchen, damit umzugehen, was in der Öffentlichkeit für Bilder entstanden sind, von natürlich auch von mir oder von der Situation, und zu versuchen, diesen Bildern die Realität entgegenzuhalten. Einfach sozusagen, dass ich als Person mit dem, was mir wichtig ist, was mich ausmacht, sichtbar werde, sowohl für die Autoren wie für die Kollegen in Hamburg.
Es hat ja in der Vergangenheit immer mal wieder solche Situationen gegeben, dass alle Kollegen sich verblüfft gefragt haben, warum werden Florian Illies immer diese Jobs angeboten? Und zwar in zügiger Taktfolge sind Ihnen große Jobs angeboten worden, die Sie nicht alle angenommen haben. Es muss ja etwas in Ihnen sein, das in der Wahrnehmung anderer bedeutet, der kann das und den können wir fragen, ob er hier Chef spielen möchte.
Also das freut mich auch immer wieder und ich bin selbst manchmal überrascht, aus welchen Sphären und aus welchen neuen Bereichen diese Fragen kommen. Und es sind ja jetzt auch die Dinge, die ich wirklich gemacht habe in den letzten 25 Jahren, sind die, die Ihnen bekannt geworden sind. Es gibt dazwischen auch sehr, sehr viele Fragen, die mich so überrascht haben und wo ich dann selbst das Gefühl hatte, das ist nicht das Richtige für mich. Das ist ein Feld, in das ich nicht gehen möchte. Ich freue mich, wenn immer wieder mir ganz unterschiedliche Dinge zugetraut werden. Und natürlich bin ich der Falscheste, um zu sagen, warum das so ist. Auf jeden Fall ist es so, dass ich da auch sehr dankbar dafür bin, weil dieses Erkennen von Fähigkeiten, die man vielleicht hat, das fing an, als ich vor inzwischen 20 Jahren gefragt wurde, ob ich die Berliner Seiten der FAZ leiten wollte. Und ich blickte davor auf eine etwa 24-stündige Anwesenheit in Berlin zurück im Jahr 1998, als Frank Schirmacher mich das fragte. Und als ich ihm das sagte, ob ich jetzt wirklich der Richtige wäre, um einen täglichen Berliner Feuilleton-Lokalteil der FAZ zu leiten, ohne überhaupt zu wissen, wo genau West-Berlin endet und Ost-Berlin beginnt, da sagte er, ja, das ist genau die richtige Eigenschaft, weil dadurch sind sie jeden Tag neugierig und sind jeden Tag überrascht und das ist das, was wir brauchen. Also wie gesagt, ich blicke da tatsächlich auf eine lange Geschichte zurück und freue mich immer wieder, dass es Menschen gibt, die mir Dinge zutrauen, weil sie erkennen, dass da was zusammenpassen kann. Also mein Zugang zur Welt und eine Aufgabe und mein Umgang mit den Menschen, die ich dann motiviere oder hinter mich bringe oder hinter eine Idee vor allem auch bringe. Und das war jetzt an sehr unterschiedlichen Positionen so und ist jetzt mit 47 Jahren eben beim Rowohlt Verlag so. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch auf eine wieder ganz eigene Weise funktionieren wird.
Weil man Sie ja nur hören kann im Moment und nicht sieht, möchte ich an dieser Stelle was dazu sagen. Ihre Stimme klingt älter, als Sie aussehen, ganz sonor, überzeugend, gebildet, souverän. Aber Sie haben immer noch so einen Oberprimaner-Charme. Das muss ich den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle einfach erzählen. Dass es anders ist, wenn man Sie sieht, als wenn man Sie hört.
Was soll ich dazu sagen?
Nix. Wir wollen jetzt Musik hören. Und wir haben einen Wunsch von Ihnen versucht zu erfüllen, eine historische Aufnahme. Pablo Casals spielt den dritten Satz aus der Cello Suite Nummer 1 G-Dur von Johann Sebastian Bach. Bei Klassik à la carte ist heute zu Gast Florian Illjes. Wir sprechen über sein Buch 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Wenn ich irgendeine Sehnsucht nach etwas darin spüren sollte in Ihrem Buch, dann wäre es die nach mehr Artenreichtum, auch unter den Menschen. Ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass es früher mehr unterschiedliche Typen gab, also originale, skurrile Umgangsformen, und das, habe ich das Gefühl, ist heute nicht mehr so. Heute ähneln sich die Menschen untereinander mehr, so als ob nicht nur in Flora und Fauna der Artenreichtum zurückgegangen ist, sondern auch unter uns Menschen.
Das ist eine sehr gute Beobachtung. Ich schreibe ja nie mit einem Plan oder einer Agenda, aber das ist sicherlich für mich auch ein Grund dieser ungeheuren Faszination von mir selbst als Autor. Und nur so geht es ja, so ein Buch zu schreiben, neben der Arbeit, die ich habe, dass man einfach so besessen ist von dem Thema und es erzählen möchte. Und ich glaube, Sie recht haben, es ist faszinierend zu sehen, was 1913 möglich ist. Wenn man alleine nach Wien guckt, da gibt es den Kaiser, der seit 65 Jahren regiert, ungeheuerlich. Und daneben gibt es Egon Schiele, der sich entblößt im Geschlechtsakt sozusagen zeigt. Das ist alles, das Gleichzeitigkeit in Wien. Arthur Schnitzler, Schönberg, Wittgenstein, Karl Kraus, Gustav Klimt. Das passiert alles gleichzeitig in einer Stadt. Und die Ausdifferenzierung der Charaktere ist enorm. Und Es ist völlig richtig, dass wir heute in einer Zeit leben, wo die Sittenpolizei sehr genau guckt, wie die Haare geschnitten sind und vor allem auch natürlich, wie man sich politisch äußert, wie man sich gesellschaftlich äußert. Also die Alarmwächter, die heute natürlich vor allem im Internet sitzen und genau gucken, wo es eine kleinste Abweichung von der Art ist, wie was man sagen darf oder was man sagen sollte oder wie man denken sollte, noch radikaler, die sind hellwach. Und das gab es natürlich damals alles auch, aber es gab erstmal eine große Neugier auf den Pluralismus, eine sozusagen eine Selbstverständlichkeit für die Weite des Spektrums, in der sich geäußert wurde. Es gab eine ungeheure mosaikhafte Darstellung von Kultur innerhalb jeder Zeitschrift, innerhalb jedes Verlagsprogramms, innerhalb jedes Galerieprogramms. Es ist eben keineswegs so, dass eine prägende Stilart, sagen wir der Kubismus 1913, gesagt hat, dass daneben nicht Realismus existierte oder anderes. Es war alles gleichzeitig möglich. Das macht das Ungeheure dieses Jahres aus für mich in den künstlerischen Stilen, aber eben auch in der Art und Weise, sich der Welt zu nähern. Und ich glaube, dass das stimmt, das ist eine Sehnsucht nach dieser Vielfalt, nach dieser überbordenden Vielfalt und diesem Parallelexistieren von vollkommen unterschiedlichen Weltentwürfen und Weltzugängen.
Tja, und Peter Altenberg ging nachts pöbelnd durch die Straßen von Wien und ein Gendarm sagt, Herr Altenberg, Sie machen ein Aufsehen, und er fuchtelt mit dem Krückstock und schreit zurück, viel zu wenig, viel zu wenig. Ich glaube übrigens, ein Erfolgsgeheimnis dieses Buches ist, dass sie dem Publikum vermitteln, dass sie ihm ganz viel zutrauen, viel Bildung, dass das Publikum mit ihnen gemeinsam auch all diese Namen aus dem Ärmel schüttelt und sie zuordnen kann. Und das Publikum muss sich ja schon geschmeichelt fühlen, indem ihm das so locker präsentiert wird, mit ihnen im Gespräch.
Ich traue dem Publikum unglaublich viel zu, das ist so, aber zugleich bemühe ich mich immer, es war für mich immer ganz wichtig, dem Publikum auch immer zu sagen, es kann gut sein, dass du das weißt, aber du musst es nicht wissen. Also ich finde es ganz wichtig, auch einfach zu sagen, ich versuche so zu schreiben, dass man auch 2 oder 3 Seiten über eine Figur liest, von der man noch nie gehört hat und in die man sich plötzlich hinein vertiefen kann, weil ich versuche, sie als Mensch zu erzählen und eben nicht nur als einen Teil der Kulturgeschichte, sondern als ein Mensch, der gerade sich verliebt hat oder der sich gerade getrennt hat, der gerade glücklich oder unglücklich ist. Und mein Ansatz ist, den Leser hineinzuziehen über die Gefühlsebene, über das Biografische der Figuren und eben nicht über das Werk, sondern eher über das Biografische, über den wählenden Spazierstock von Peter Altenberg ist ein wunderbares Beispiel. Das ist der Weg, um hineinzukommen. Und dann ist das natürlich auch ein wunderbares, hingetupftes Beispiel, um genau den Peter Altenberg zu begreifen. Und das ist, glaube ich, mein Ansatz. Ich musste manchmal, habe ich 600 Seiten einer Biografie gelesen über eine Figur, um am Ende 6 Zeilen daraus zu ziehen, weil es einfach nur darum geht zu sagen, so, und damit hast du diese Figur erfasst in ihrer ganz besonderen Eigenheit. Ich habe mir die Arbeit gemacht, du sollst das Vergnügen haben. Also die Aufteilung ist schon in dieser Weise. Nicht der Leser soll die Arbeit haben, sondern die sollte sich schon der Autor machen.
Eine Figur, die vorkommt in Ihrem Buch, ist ja der Balletttänzer Nijinsky, der wird vielen geläufig sein. Nijinsky hat 1913 versucht, Stravinskys Le Sacre du Printemps dafür eine Choreografie zu entwickeln, und sie nennen das Stravinskys urwüchsiges, archaisches Urwaldszenario. Und es heißt hier, es war kaum zu merken, wann eine Phase bei Stravinsky aufhört und eine andere begann. So gebrochen und verzahnt war alles. Wir hören nun einen Ausschnitt aus Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky. Sie hören NDR Kultur, Klassik à la carte, heute mit dem Autor, Journalisten Florian Illies. Sie kennen ihn als Autor, als Journalist, vielleicht als Geschäftsführer des Auktionshauses Villa Griesebach. Und Sie haben vielleicht gehört, dass Florian Illies ab 2019 die verlegerische Leitung vom Rowohlt Verlag übernehmen wird. Wir sprechen heute aber über ein neues Buch, das in diesem Herbst erschienen ist, 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Sie haben da an mehreren Stellen sogenannte Elternteilzeitväter erwähnt. Vielleicht ist das so eine kleine Spiegelung auch Ihrer Situation mit vielen Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Zum Beispiel den Werbefachmann, der für die Zigarettenmarke Camel das Cover für die Schachtel entworfen hat. Und das ist kein Kamel, das war mir bisher nicht klar, sondern ein Dromedar.
Ja, das sind so herrliche Funde, die man dann macht, wenn man sich tief in dieses Jahr hineinbegibt. Es kommt dann nämlich raus, wie er dazu kam. Er ging nämlich mit seinem Kind in eine Vorstellung eines Zirkuses und da muss er offenbar diese Dromedare gesehen und gezeichnet haben. Das ist dann so eine Fantasie, die ich hatte, wie sehr die Kulturgeschichte auch manchmal von der Elternzeit profitiert. Also da scheint jedenfalls der Gestalter mit seinem Sohn im Zoo gewesen zu sein. Und vielleicht musste er am nächsten Morgen das abgeben, was die Firma Camel von ihm verlangte. Und offenbar fanden alle das Signet so überzeugend, dass die präzise Darstellung der Tierart nicht ganz so entscheidend war. Und so hält das dann auch manchmal über 100 Jahre.
Es ist ja auch wenigen nur aufgefallen,
ja,
oder?
Genau, ja. Mir ist es irgendwann selbst mal aufgefallen, als ich durch die Straßen in Berlin ging, so fließt dann eins ins andere, als ich plötzlich diese Schilder für die Camel-Zigarette stand und auf der stand unbezähmbar wild seit 1913. Und da guckte ich mal nach, woher das wohl kam und dann kam ich auf diese Quelle.
Es ist nur ein Beispiel dafür, wie Sie Ihre Funde gemacht haben, werden Ihnen auch häufig Dinge zugeschickt. Und Sie sind denn der Schwamm, der entgegennimmt und auspresst, was da an Geschichten sich eignen könnte.
Ja, ein großer Teil für den zweiten Band zu 1913 ist das, was ich von Lesern erhalten habe nach dem ersten Buch. Da gibt es sozusagen eine große Leerstelle, die es in meinem ersten Band gab. Das ist zurückzuführen auf meine eigenen schulischen Schwächen in den Fächern Mathematik und Physik. Die kamen nicht vor, weil ich sie großräumig umfahren habe und von mehreren Physikern wurde mir wirklich sehr freundlich angetragen, doch bitte das Atommodell von Niels Bohr zu erwähnen, denn das ist eigentlich nun wirklich das zentrale Ereignis für die Geschichte der Physik, das eben 1913 entwickelt wird, in einem Aufsatz, der im April 1913 erstmals veröffentlicht wird. Also das ist ein Beispiel, wo man natürlich auch nicht aus seiner eigenen Haut kann, nie vermutet hätte, dass etwa auch in der Mathematik oder in der Physik dieses Jahr so zentral ist. Andere Dinge sind wunderbare Hilfen gewesen. Lucius Keller, der Züricher Literaturwissenschaftler, hat unmittelbar nach meinem Buch das Buch veröffentlicht, Proust 1913. Und das ist eine ungeheure Fundgrube für mich gewesen, weil er wirklich diese Jahrhundertfigur auch im Hinblick auf dieses eine Jahr beobachtet hat. Das hat er mir geschickt und das hat auch stark in dieses Buch hineingeflossen. Also das gibt es sehr viel. Es gibt sehr viele Leser, die mir geschrieben haben, meine Großmutter ist 1913 geboren. Das sozusagen gibt sehr viele auch persönliche Ebenen. Die konnten jetzt nicht alle aufgenommen werden, die Großmütter aus dem Jahr 1913. Aber viele kleine Funde, viele alte Zeitschriften, die mir zugeschickt wurden, die haben dann ihren Einfluss auf das Buch genommen und manchmal an den Stellen, die keiner wahrnimmt, einfach weil eine Frau ein bestimmtes Kleid anhat oder eine Zeitung liest oder irgendwo etwas auftaucht. Ich versuche da nicht mit meiner Recherche zu prahlen, sondern ich versuche es so beiläufig einzufügen, dass es sich ganz, ganz leicht liest. Das ist ein großes Ziel von mir, dass auch mit diesem Buch wieder das geschieht, was mit dem letzten geschieht, dass es Platz nimmt auf den Nachttischen. Denn das ist das Schönste, was einem Autor passieren kann, dass das Buch auf dem Nachttisch liegt. Oder sagen wir es Zweitschönste. Das Schönste ist, wenn es sogar noch vom Nachttisch genommen wird und hineingelesen wird.
Der lockere Ton bedeutet ja auch, dass man sich als Leser, wenn man das noch nicht gewöhnt ist, diesen Stil, geradezu auf den Arm genommen fühlt. Das sind ja am Anfang auch mehr Fragen als Antworten. Wo Sie sagen, das frage ich mich jetzt auch weiterhin und es wird die Lösung gar nicht geboten. Das ist ja auch so ein Geschenk für den Leser. Und dann muss ich schon sagen, dass Sie vom lieben Gott dieses Talent bekommen haben, ein wirklich instinktsicherer Erzähler zu sein. Das hat nicht jeder. Und wenn ich persönlich Verlagskataloge in die Hand nehme und durchblättere, dann denke ich immer, die guten sind auch so wie eine Geschichtensammlung, die aber einen Klang ergibt, von Anfang bis Ende durchgeblättert. Es muss von jedem auch etwas drin sein. Es muss etwas sein fürs Herz. Es muss von hohem literarischem Anspruch etwas drin sein. Es muss etwas Spannendes drin sein. Es muss etwas drin sein, was man verschenken kann. Und es muss auch ein intelligentes Sachbuch mit dabei sein. Also das wären so die Basics, die ich von einem Verlagsprogramm erwarte. Würden Sie ein Verlagsprogramm auch komponieren, wie solch eine Themensammlung in Ihrem Buch?
Ganz bestimmt, und das ist sicherlich auch eine wunderbare Herausforderung, dass der Rowohlt Verlag und seine vielen Unterverlage und Imprints auch so eine unglaubliche Fülle bereithält, mit der man genauso komponieren kann. Und ich glaube, dass dieses Komponieren eines Verlagsprogramms wie das Komponieren einer Zeitschrift oder das Komponieren eines Buches sehr viel miteinander zu tun hat, weil wir als Mensch einfach auch eine Komposition sind. Wir haben ein Herz und wir haben ein Gehirn. Wir haben auch noch andere Körperorgane, die alle im besten Falle auf unterschiedliche Weise angesprochen werden. Manches soll uns berühren, manches soll uns erstaunen, manches durchaus auch heraus bis überfordern. Und ich glaube, dass genau mein Anspruch immer gewesen ist, das alles abzubilden und nicht in so einer Einheitssoße miteinander zu vermengen. Denn das ist, glaube ich, etwas, was einen dann am ehesten gelangweilt oder desinteressiert zurücklässt. Und das ist etwas, auf was ich mich sehr freue, dieses Komponieren, was für mich auch immer heißt, für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man auch genau sagt, eine gute Komposition ist auch immer eine, in der es um die Weisheit des Alters geht und um die Kühnheit der Jugend. Und diese Lebenserfahrung kann auch eine sehr große Schönheit haben. Und genauso wichtig ist aber die Radikalität der Jugend, die noch nicht so differenziert zu denken gezwungen wurde. Also diese Kombination von ganz unterschiedlicher Weise auf die Welt zu reagieren und auf das, was die Welt einem bietet, das ist etwas, was ich in einem Verlagsprogramm ganz sicherlich genauso bewundere, wenn es gelingt, wie ich es versuche, in 1913 im Buch zu erzählen, weil ich bin selbst ein Leser, der ungeduldig ist. Ich möchte nicht gelangweilt werden, und das merke ich dann selbst, wenn ich mein Kapitel durchlese und sage, oh, hier gibt es Längen, so, dann muss ich selbst dafür sorgen, dass es diese Längen nicht gibt, sondern sie kürzen und eine andere Geschichte einbauen und das wirklich wie in einer großen Komposition oder wie ein Regisseur da eine andere Gefühlslage, eine andere Tonlage, ein anderes Musikinstrument einfühlen, damit der Leser mit großer Lust bei der Stange bleibt.
Sie hörten die Träumerei aus den Kinderszenen von Robert Schumann, noch einmal mit Wilhelm Kempf, den ausdrücklich Sie sich gewünscht haben, Florian Iljes, hier zu Gast bei Klassik à la carte. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Ihnen Wilhelm Kempf empfohlen wurde von Moritz von Uslar. Das Stück auch, die Kinderszenen? Hat er Ihnen auch gesagt, dass es...
Nein, dann traut er mir doch auch die eigene Entdeckung zu. Das ist natürlich das berühmteste überhaupt, aber für mich hat das eine ungeheure Kraft, wenn ein so alter, weiser Mann diese kindliche, diese einfache Melodie spielt. Das ist eigentlich für mich immer wieder das in der Musik, was mich am meisten berührt, wenn es quasi nur ein Instrument ist, wie auch in den Cello-Suiten von Bach, wenn es hier einfach das Klavier ist und ein großer Interpret, der wirklich aus einem Instrument alles herausholt. Und was mir so wichtig ist, und deswegen ist Schumann für mich jetzt auch ein gutes Beispiel, das ist das 19. Jahrhundert, in dem das entsteht. Das ist eine Zeit, in der ich mich sehr beschäftige, in der Kunst, in der Literatur immer wieder. Was mich so aufregt und was mich in einem positiven Sinne aufregt, ist, wie Kempf Schumann spielt, dann hat man das Gefühl, das ist jetzt. Das ist einfach jetzt. Dabei ist es in einer großen Vergangenheit komponiert worden. Es ist vor langen, langen, langen Jahren eingespielt worden. Wir hören es heute im Herbst 2018 und es berührt uns. Und ich glaube, darum geht es. In dem Moment, wo es den Menschen, wo es sie, wo es mich berührt, den Hörer, der jetzt die Hörerin, die gerade zuhören, dadurch ist es Teil der Gegenwart. Und da habe ich einen ganz festen, ruhigen Glauben daran, dass das, was aus der Vergangenheit in die Gegenwart hineinzuragen vermag und was uns weiterhin zu berühren vermag und unser Herz berührt oder unsere Sinne, dass das Teil der Gegenwart ist und Teil der Gegenwart bleiben wird.
Sie haben nun noch einmal Geschichten gesammelt aus dem Jahr 1913 und buchstabieren das einmal durchs Jahr durch. Was passiert ist in diesem magischen Jahr? Das war ja ein Jahr vor einer großen Katastrophe, vor einer Apokalypse. Hat es eigentlich viele gegeben, die das vorher geahnt und gespürt haben? Auch diese Atmosphäre, die ja teilweise bestimmt war, wie Sie schreiben, von Knechtsinn, Brutalität und Dummheit, die Staatskunst am Ende. Haben Sie das so empfunden, wie viele die heutige Zeit empfinden? Es gibt ja auch heute so eine Untergangsahnung bei vielen, vielen Menschen.
Es ist immer ganz schwierig, wenn man aus der Gegenwart argumentiert, zu sehen, wohin es führt. Das ist ja so der berühmteste Spruch, den wir alle aus unseren beruflichen Zusammenhängen kennen, ist der, dass wenn was schiefgegangen ist, sagt jemand, das hat man kommen sehen. Leider sind diejenigen nie da, wenn man es dann offenbar hätte kommen sehen können, denn so ist es eben nicht. Es ist immer gleichzeitig, man kann das kommen sehen, dass etwas zu Ende geht oder dass etwas scheitert, aber es ist eben immer nur eine Möglichkeit. Und erst im Rückblick entstehen diese Kausalketten, dass man sagen kann, man erkennt heute an der Aufrüstung 1913, an den gestiegenen Militärausgaben 1913, an der zunehmenden nationalistischen Einstellung, auch in der Künstlerschaft, auch bei großen Bildhauern, Malern, Schriftstellern in Frankreich, in Deutschland, wie sehr das auf einen Krieg zutrieb 1913. Zugleich aber findet man genauso viele Beispiele von Künstlern, die sagen, oder auch Politikern, nein, wir wissen jetzt, was wir uns zumuten würden mit einem solchen Krieg. Natürlich wird es nicht dazu kommen. Es gibt einen sehr, sehr beliebten Theoretiker in dieser Zeit, Norman Angell, der Bestsellerautor in Deutschland, in Amerika, in England, überall ist, mit seiner absolut überzeugenden Theorie. Es wird nie zu einem Ersten Weltkrieg, natürlich nennt man das nicht so, aber es wird nie zu einem großen Krieg kommen, denn die Wirtschaft ist so globalisiert und die Wirtschaft ist das Bestimmende in der gegenwärtigen Zeit und die großen Banken, die großen Konzerne würden nie einen Krieg zulassen, weil das gegen ihre globalisierten Wirtschaftsinteressen spricht. Dass man sieht, es gibt sozusagen sehr vernünftige, sehr ernstzunehmende Stimmen, die genauso hätten Recht haben können. In der Kunst sieht man es genauso. Es gibt sozusagen Beschwörungen der Apokalypse. Ludwig Meidner malt seine apokalyptischen Landschaften, die malte aber eben auch schon früher und er malt die auch immer weiter. Er malt die noch bis in die 20er Jahre hinein. Es gibt Gedichte, die diesen Weltuntergang beschwören. Aber es gibt eben auch ganz anderes. Und ich glaube, natürlich ist der Künstler als solcher ein hochsensibles Individuum und er kann vieles erspüren. Es gibt eben auch manchen, der etwas erspürt hat. Auch Thomas Mann sagt über den riesigen Erfolg vom Tod in Venedig 1913, das große, große Erfolg seines Buches, sagt er, ein Volk, das dieses Buch liebt, das muss den Untergang lieben. Das sagt er in einer Briefstelle im Jahr 1913. Also es gibt schon ein Gespür dafür, dass es hier irgendwie eine apokalyptische Sehnsucht gibt. Ich zitiere auch Alfred Lichtenstein, einen der größten Lyriker dieses Jahres, ganz vergessen, der wirklich so eine Sehnsucht ist nach einem Knall, nach diesem großen Ereignis. Das gibt es alles, aber ich glaube, wir sollten uns immer zurückhalten, zu klug auf die Vergangenheit zu blicken. Sie macht erst im Nachhinein Sinn und es ist genauso schwierig, aus unserer gegenwärtigen Zeit herauszulesen, ob das jetzt alles große Verschwörungstheorien sind, ob das Angstmacherei ist oder ob wir sehr ernsthaft und sehr berechtigt, sehr besorgt sind, wohin das alles führt. Das heißt, man sollte immer sehr hellwach sein, man sollte versuchen, alle Stimmen zu hören, aber zugleich demütig sein, gerade wenn man es aufs Jahr 1913 blickt und sich das ganze Kaleidoskop an Gefühlen, an Einschätzungen anguckt und sagen, alles existiert gleichzeitig und es ist nicht möglich, aus einer Gegenwart heraus schon zu wissen, wie es einmal kommen wird.
Von dieser ganz großen Weltsicht noch einmal auf das ganz Kleine. Wenn Sie an Ihre nächste Zukunft denken, wird es Ihnen fehlen, wenn Sie nicht mehr morgens in die Villa Griesebach gehen an den Werktagen. Denn das, glaube ich, war ein wichtiger Grund für Sie, diesen Job anzunehmen als Geschäftsführer des Kunstauktionshauses, dass das so ein unglaublich schönes Gebäude ist.
Die Schönheit ist für mich ein sehr entscheidender Faktor. Es ist ein ungeheuer schönes Haus, ein wunderbares Unternehmen, in dem ich jetzt 8 Jahre gearbeitet habe. Und die Schönheit lässt sich aber eben auch an anderen Orten finden, die der Rowohlt Verlag in Rheinbeck in dieser Nachkriegsarchitektur hat auch eine besondere Schönheit als Ort. Im nächsten Jahr wird es den Umzug geben an den Hamburger Hauptbahnhof, also mitten hinein ins städtische Leben. Es geht bei mir schon immer darum, Dinge oder Orte zu finden, die eine besondere Schönheit ausstrahlen. Und deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass ich weiterhin den schönen Künsten sehr zugetan sein werde und jetzt mich künftig mit schöner Literatur beschäftigen darf. Und wie gesagt, die Schönheit, die hat für mich immer sehr, sehr, sehr viele Facetten und das ist das, was mich fasziniert. Es ist Teil der Schönheit, ist auch immer die Überforderung und die Herausforderung und das Berührtsein und das Neugierigsein. Das ist alles Teil der Schönheit der Kultur. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass ich die jetzt verlasse. Ich verlasse eine Form von besonderer Kultiviertheit und Schönheit und wende mich einer anderen zu, wo ich glücklicherweise mitgestalten kann, dass die Menschen weiterhin fasziniert sind von der Schönheit des Buches und dass das Buch weiterhin seine Stellung am Nachttisch behält und man doch immer öfter mal das Handy weglegt, weil man das Gefühl hat, es war dann doch ein wenig befriedigender, ein wenig aufregender, ein wenig erfüllender, die letzte halbe Stunde des Tages mit einem Buch zu verbringen, als mit einem Handy.
Und dann bin ich überzeugt davon, wenn in 50 Jahren einer unserer Enkel, Urenkel oder Ururenkel auf den Dachboden geht und 1913 in die Hand bekommt, was ich unbedingt noch erzählen wollte, dann kann er sofort loslegen. Dann sind die Chips und die Lesegeräte schon längst auf dem Müll für Elektrokleingeräte und nicht mehr lesbar. Und er kann dieses Buch in die Hand nehmen und kann es ohne Strom sofort lesen.
Sehen Sie.
Und so wie ich es heute gerne gelesen habe. Und ich danke Ihnen für das Gespräch über Ihr neues Buch 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte.
Vielen Dank.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.